Auf Weltempfang. Globale Literaturen übersetzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Weltempfang. Und heute sprechen wir über ein Buch, das ich ja wahrscheinlich gar nicht gelesen hätte, gäbe es nicht den Weltempfänger von Litprom und gäbe es dann nicht meine Jurykolleginnen, die mir diesen Titel empfohlen haben. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es gelesen habe. Und zwar geht es um Die Herrin der Vögel des kurdischen Autors Bahtiyar Ali. Und es wurde übersetzt von Ravesh Salim und Ute Kantera-Lang, die sich beide aus Österreich mit mir zusammengeschaltet haben. Hallo Ute.
Hallo.
Und hallo Ravesh.
Hallo.
Ute Kantera-Lang hat Musik studiert und arbeitet nebenberuflich als Übersetzerin. Und Ravesh Salim hat Translationswissenschaften studiert und arbeitet als Übersetzer und Dolmetscher für Deutsch, Kurdisch und Arabisch. Außerdem mit dabei ist Claudia Kramacek. Hallo Claudia.
Hallo Sonja.
Claudia ist Moderatorin und Literaturkritikerin. Dazu ist sie meine Jurykollegin beim Weltempfänger. Und mein Name ist Sonja Hartl. Zu Beginn, wie immer, ein paar Worte zu dem Autor und dem Buch. Bahtiyar Ali wurde 1966 im Nordirak geboren. Er geriet dann 1983 in Konflikt mit der Diktatur Saddam Husseins und hat sein Geologiestudium abgebrochen, um sich ganz der Poesie zu widmen. Sein erster Gedichtband erschien 1992. Und mittlerweile sind dazu weitere Bände, aber auch Romane und Essays gekommen. Er lebt seit Mitte der 1990er Jahre in Deutschland, hat viele Preise bekommen, darunter 2017 der Nelly-Sachs-Preis und 2023 der Hilde-Domin-Preis. Und wir reden heute über das Buch, das zuletzt von ihm hierzulande erschienen ist. Das ist die schon angekündigte »Die Herrin der Vögel«. Und wenn ich die Handlung zusammenfasse, dann klingt das fast wie ein Märchen. Aber davon sollte man sich nicht in die Irre führen lassen, denn dieses Buch ist alles andere als ein Märchen. Es geht darum, dass drei junge Männer sich in dieselbe Frau verlieben. Das ist die wunderschöne und kranke Sausan, die ihre Zeit vor allem in der Bibliothek ihres Vaters verbringt. Und als nun alle drei Verehrer um ihre Hand anhalten, stellt sie ihnen eine Aufgabe. Sie sollen 8 Jahre lang durch die Welt reisen und ihr 100 Vögel mitbringen. Und erst dann wird sie entscheiden, ob und wen der drei sie heiraten wird. Und ja, im Rahmen dieser Handlung erzählt Bahtiyar Ali nun von nicht endenden Kriegen und Auseinandersetzungen, von Gewalt und verhandelt auch die Frage, wie ein Leben in dieser Situation, in dieser Region möglich ist. Und ich war sehr beeindruckt von seinem Blick in diese Region. Ich fand ihn sehr menschlich, sehr empathisch, manchmal poetisch, manchmal auch sehr witzig. Und bin nun ganz gespannt, wie ihr dieses Buch so gelesen habt und fange deswegen mit einer allgemeinen Frage an. Claudia, wie hat dir denn das Buch gefallen?
Mir hat das Buch ebenfalls extrem gut gefallen. Ich wurde zur Leserin von Bahtiyar Ali mit dem Granatapfelbaum. Das ist schon eine ganz schöne Weile her, viele, viele Jahre. Und ich habe weitere Bände von ihm gelesen und ich war, als ich jetzt Die Herrin der Vögel gelesen habe, auch dann sehr überrascht. Überrascht, weil du hattest es schon gesagt, so wie du eben die Handlung zusammengefasst hast, könnte man denken, das ist so ein Märchenbuch aus Tausend und einer Nacht. Und Bahtiyar Ali wurde auch immer von Anfang an als so ein orientalischer Märchenerzähler wahrgenommen. Er hat auch tatsächlich viele märchenhafte Elemente in all seinen Büchern. Aber hier war ich doch erstaunt, wie viel Bodenhaftung dieses Buch hat. Es hat mehr Bodenhaftung, finde ich, als alle Bücher, die ich bis dato von ihm gelesen habe. Es ist stärker in der Realität verankert und verhaftet. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich hatte auch so das Gefühl, Bahtiyar Ali hat doch auch eine Veränderung, eine Entwicklung, zumindest sagen wir mal eine Veränderung durchgemacht. Er ist mit deutlich kritischem Bezug zur Realität in diesem Buch angekommen, was mir, wie gesagt, gut gefallen hat. Und ja, auch ein witziges Buch. Aber vielleicht erstmal noch auch an die beiden Übersetzer, die ja in- und auswendig auch dieses Werk kennen, da sie es von Anfang an begleiten, ob ihr diesen Eindruck von mir auch teilt oder nachvollziehen könnt, wie ihr das seht.
Also Bahtiyar bringt jedes Mal etwas anderes. Er bringt, also ich habe jetzt ein bisschen überlegt, was du mit Bodenhaftung meinen könntest, aber ich denke, es ist nicht ganz so magisch wie die anderen Bücher. Also dass diese Bodenhaftung ausmacht. Und Bachtia, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich habe das nicht im Kopf, das hat Ravish vielleicht besser im Kopf als ich, ob das ein späterer Roman war oder ein früherer Roman, weil wir haben sie ja nicht chronologisch übersetzt. Und deswegen weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass er wirklich ein Meister darin ist, auch seinen Stil zu ändern. In seinem Stil nochmal den Stil zu ändern.
Ja, also dieser Roman ist 2009 geschrieben oder veröffentlicht. Und Granatapfel wurde 2003 veröffentlicht. Und zu diesem Roman habe ich eigentlich einen besonderen Bezug, jetzt nicht nur, weil ich die historischen Ereignisse selbst mehr oder weniger erlebt habe oder in der Stadt geboren und aufgewachsen bin, in der sich jetzt die Geschichte zugetragen haben. Vielmehr beeindruckt mich das Zentralthema des Romans. Und ich schon mit 14 oder 15 habe ich es mir in den Kopf gesetzt, bei der nächsten Gelegenheit das Land zu verlassen. Jetzt nicht nur, weil diese Region gefährlich und konfliktreich war, sondern weil sie mir sehr klein vorkam. Also die Vorstellung, dass ich für immer an so einem Ort leben und auch sterben könnte, bereitete mir so ein unbehagliches Gefühl. Und ich spreche von einer Zeit, in der das Ausreisen für uns, für Kurdinnen oder Kurden und überhaupt für irakische Staatsbürgerinnen aufgrund der politischen Lage sehr schwierig war. Außerdem war zu jener Zeit der Stand der Technologie nicht so fortgeschritten wie heute. Es gab kein Internet, man konnte sich über die Welt außerhalb der Grenzen kaum informieren. Auch die Medien waren damals vom Regime kontrolliert, wahrscheinlich heute noch. Und die kurdische Bibliothek war nicht so reich an Büchern. Dazu kamen auch die, aus meiner Sicht, die altmodische Tradition, die veralteten gesellschaftlichen Normen und Sitten. Ich hoffe, ich beleidige niemanden damit. Und die religiösen Vorschriften auch, an die man sich irgendwie halten sollte oder musste. Ich hatte persönlich das Gefühl gehabt, dass wir von einem unsichtbaren Zaun in dieser Stadt umzingelt waren. Und in so einer engen, konfliktreichen Welt, in der vieles eingeschränkt oder verboten war oder ist noch immer, sind Begriffe wie dich entfalten, im Leben Träume zu haben oder Ziele zu erreichen oder wenigstens ein friedliches Leben zu führen, schienen uns oder mir unmöglich zu sein. Und da habe ich 2009 das Buch in Graz gelesen. Auf Kurdisch natürlich, also vor 15 Jahren. Und dann lese ich wie Sätze, ich habe es mir vorhin aufgeschrieben, es findet ein Dialog zwischen Sosan und Saki Mahmud statt. Saki Mahmud ist der Stellvertreter von Asrin Ibrahim. Sosan fragt Saki Mahmud, warum er weint. Und seine Antwort lautet, weil ich in dieser Stadt sterben muss und nichts über die große, weite Welt erfahren muss. Ja, und es hat mich sehr fasziniert, wie Bachtiar Ali dieses Thema, sprich diese Sehnsucht nach der Welt außerhalb der schwer überwindbaren Grenzen literarisch verarbeitet hat. Oder der Versuch, anhand an einer märchenhaften, fantastischen Geschichte aufzuzeigen, wie wichtig es ist, die Welt in ihrer Vielfalt gesehen zu haben oder zumindest eine Vorstellung davon zu haben. Aber selbst die Vorstellung von der Größe und Vielfalt der Welt war in so einer Region, in der sich die Geschichte zuträgt, war so gut wie unmöglich. Ja, und für mich wohnt in diesem Roman unter anderem eine sehr schöne Botschaft inne, nämlich es sollte dem Menschen zumindest bewusst sein, dass die ganze Welt nicht nur aus jener Gemeinschaft besteht, in der er aufgewachsen ist, dass all die Gepflogenheiten, Werte und Bräuche keine universelle Gültigkeit haben. Und ich spreche aus Erfahrung, eine kleine Welt schränkt das Denkvermögen oder den Geist ein und verhindert einem Menschen, daran, seinen Horizont zu erweitern. Es gibt leider heute noch, das sehen wir auch in den Nachrichten, dass in diesen Regionen Menschen, die bereit sind für ihre Wertvorstellungen, für Fragen wie Ehre, Blutrache und so weiter, Gewalt anzuwenden. Und wenn man den Roman liest, beginnt er gleich mit einer Auseinandersetzung. Und da stellt sich für mich die Frage, und das ist das Schöne an Bahtiyar Alis Werken, man kann immer unter den Zeilen vieles lesen, vor allem wenn man seine Essays gelesen hat. Warum müssen Konflikte in dieser Region meistens mit Gewalt gelöst werden? Ja, und so einer Welt kann nur Menschen wie Kamran Salman, Khalid Amun, Mangur Babagowda hervorbringen. Und aus meiner Sicht, das ist das Zentralthema dieses Werkes, nämlich das Reisen, jetzt nicht unbedingt physisch um die Welt wandern, sondern geistig. Man kann die Möglichkeit haben, Bücher zu lesen, um eine Weltreise zu unternehmen, wie im Falle der Protagonistin Susan Fikret, die eigentlich auch Glück hatte, weil ihr Vater eine große Bibliothek besaß. Und wie gesagt, nicht jeder hat in so einer Region dieses Glück, zumindest damals in den 80ern und 70ern, 80ern und 90er Jahren. Ja, und das heißt aber nicht, dass jeder Mensch, der die Welt gesehen hat, seine Scheuklappen automatisch wegwerfen würde. Und ich finde, Bahtiyar Ali experimentiert in diesem Roman sehr geschickt mit drei männlichen Figuren, die aus unterschiedlichen sozialen Schichten stammen. Zwei von diesen Figuren verändern sich, aus meiner Sicht, zum Positiven, aber der dritte nicht, die dritte Person. Obwohl der erste Heiratskandidat, Kamran Salman, im Bazar unter Messerhelden und Spielen aufgewachsen war, wird aus ihm dennoch ein Mensch, der nach dieser Reise das Leben lieben lernt. Auch die zweite Figur, Asrin Ibrahim, die zwar aus einer bürgerlichen Familie stammt, war Student, hat ein halbwegs behütetes Leben, war umgeben von Künstlern, Dichtern und Musikern, aber er war jemand, der, also aus meiner Sicht, der nicht wusste, was er im Leben wollte. Er war quasi eine verlorene Seele. Aber nach dieser Reise wusste er ganz genau, was er will. Aber interessant wird die dritte Figur, Khalid Amun. Die Frage, die sich für mich stellt, warum bleibt er derselbe oder der Alte? Warum hat ihn die Reise kein bisschen beeindruckt? Ich glaube, das ist natürlich auf meine persönliche Interpretation. Vielleicht liege ich völlig daneben. Aber ich glaube, eine der Fragen, die sich in diesem Werk verbirgt, ist, warum können sich manche Menschen nicht verändern? Warum erweitert sich ihre Weltanschauung nicht? Oder wer sind diese Menschen? Und in dem Roman geht hervor, das wissen wir, dass Khalid Amun ein Klangangehöriger ist. Und das bedeutet für mich, dass man sich als Stammesmitglied sehr schwer von dem, wie soll ich sagen, von dem Kodex seines Clans trennen kann. Viele beugen sich diesen Normen und vermeiden es, so gut es geht, gegen die Clan-Gepflogenheiten zu verstoßen. Und das aus verschiedenen Gründen. Manche tun es, damit keine Schande über sich bringen, denn ein echter Mann im Orient befolgt die Tradition seines Stammes oder seiner Familie. Und außerdem, wenn man ein Clan-Mitglied ist, hat es in konservativen Gesellschaften ein Prestige. Und das möchte man beibehalten. Ja, und man fühlt sich auch in einem Clan stärker und sicherer. Das Schlimmste, was manchen passieren kann, ist, aus der Familie oder aus dem Clan ausgestoßen zu werden. Deshalb unterwerfen sich viele Menschen den Regeln ihrer Clans, damit sie sich all diesen Unannehmlichkeiten ersparen. Oder ich würde sagen, manche bleiben gehorsam und unterwürfig aus Bequemlichkeit. Solange der Clan für mich Regeln aufstellt, Pläne macht für mein Leben und für mich nachdenkt, warum soll ich ihm den Rücken kehren? Und es ist auch wahrscheinlich auch eine finanzielle Sicherung. Ja, also eine Gruppe anzugehören ist scheinbar attraktiver in unseren Gesellschaften als Individualität, also in erstarrten oder rückschrittlichen Gesellschaften. Aber das gilt für Ideologien auch, für dogmatische Menschen und für Religionsgemeinschaften. Ich glaube, der Clan ist in diesem Roman nur ein Symbol oder ein Überbegriff. Und ich finde das Beispiel oder diese Metapher sehr schön in diesem Roman. Ein Überbegriff für alle fundamentalistischen Gruppen, die glauben, ihre Ansichten und ihre Weltanschauungen hätten universelle Gültigkeit. Ja, die bedingungslos gefolgt werden und niemals in Frage gestellt werden dürfen. Ja, und in diesem Roman stoßt man immer wieder auf sehr schöne kurze Sätze, die für mich sehr aussagekräftig sind.
In deiner Antwort war fast alles drin, was ich an dem Roman auch so bemerkenswert fand. Und das ist zum einen dieser Umgang mit den Reisen, also Reisen als irgendwie Erkenntnisweg, als Welterfahrung, aber für mich erschien Reisen auch so als einziger Ausweg. Und um nochmal auf Khalid sprechen zu können, sehe ich ähnlich wie du auch, Ravesh, ich glaube, dass diese auch etwas privilegiertere Herkunft seine Entwicklung behindert hat. Und was mich jetzt nur tatsächlich noch interessieren würde, ist, was ist mit den Vögeln? Warum sollen sie Vögel mitbringen?
Bachtiar Ali hat in den meisten seiner Werke so Parabeln oder verwendet manche Dinge als Symbol. Und ich würde sagen, die Vögel sind ein Zeichen für Vielfalt oder, keine Ahnung, Wissen oder Kenntnisse aus allen Ecken der Welt, sich mit dem Fremden auseinanderzusetzen, die Toren auf die Welt zu öffnen und vor allem aus Vögeln zu lernen oder die Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Das ist meine Interpretation. Und ich frage auch nie Bachtiar, was meinst du damit? Weil ich gerne meinen Raum für Interpretation beibehalten möchte. Und ein Vogel hat für mich der beste Blickwinkel, Stichwort Vogelperspektive. Aber diese Vögel können auch Hoffnung bedeuten. Es gibt so ein Gespräch zwischen Sausan und Husar, ihr Neffe. Sie sagt zu ihm, wenn der letzte Vogel gestorben ist, musst du diese Stadt verlassen. Ja, das heißt, für mich persönlich, wenn die letzte Hoffnung gestorben ist, dann hast du hier nichts mehr zu suchen. Oder Sausans Vater beginnt irgendwann einmal mit einem Vogel zu sprechen oder mit mehreren, weiß ich nicht mehr ganz genau. Weil Fikrat hat keine Bücher mehr. Das Einzige, was ihm zur Verfügung steht, ist ein Vogel. Und er unterhält sich mit ihm, damit er irgendwas weiß über die Welt oder woher er kommt und was er weiß und so weiter und so fort.
Vielleicht darf ich oder kann ich daran anschließen. Erstmal vielen Dank für diese wunderbaren Ausführungen. Und wir, die wir nicht aus solchen Welten stammen, wir lesen diese Bücher, wir können uns ein Wissen aneignen, was dann quasi den Hintergrund bildet, allemal für diesen Roman. Aber es ist natürlich immer noch mal etwas völlig anderes, wenn man das selber erlebt hat und vor Ort auch gelebt hat. Für mich waren die Vögel in diesem Buch vor allen Dingen ein Symbol für die Freiheit, für den Wunsch nach der Öffnung hin zur Welt, so wie du das eben schon sehr schön beschrieben hast. Sie sind ja auch ein verbürgtes Motiv in der Weltliteratur. Mich hat es auch erinnert an ein Buch, ein Standardwerk auch in der islamischen Literatur, wie die Konferenz der Vögel. In vielen Kulturen stehen die Vögel auch für die Liebe, also alles Motive, die hier auch ja veranschlagt sind in diesem Roman. Und vielleicht sollten wir, also zu der Frage von Ute zurück, was ich mit Bodenhaftung meine, du hast es eben schon schön sozusagen versinnbildlich oder so ausgeholt, Ravesh, für mich ist die Bodenhaftung in diesem Roman, und das wäre vielleicht auch wichtig für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass er ja sehr stark verankert ist in einem gewissen Zeitausschnitt der politischen Geschichte des kurdischen Volkes und auch des Iraks, sozusagen einen Bogen schlägt von 1987 bis 2007, quasi 20 Jahre, die wir hier mitverfolgen. Und das sind ja Jahre, in dem wir haben Saddam Hussein, der seinen Aufstieg erlebt. Wir haben unter anderem den Krieg in Kuwait. Wir haben den Krieg gegen den Iran. Also es werden all diese Kriege und all diese Machenschaften dieses Regimes ziehen im Hintergrund an uns vorbei. Aber das hat mir extrem gut gefallen. Es gibt diesmal mehr Realitätsbezüge, aber das ist alles immer nur sehr dezent im Hintergrund. Die Handlung bleibt wirklich, die Geschichte bleibt ganz nah an diesen Figuren, die aber doch auch sozusagen geprägt sind von diesen politischen Ereignissen in diesen 20 Jahren. Da ist zum einen eben die Enge dieser Welt, die Enge, die eine geistige Enge auch ist, also nicht nur eine geografische Enge, sondern die, wie du es gesagt hast, eine ideologische Enge auch darstellt. Die Enge aber auch natürlich der Kurden, die ihre Sprache nicht sprechen dürfen, die unterdrückt sind, die dann irgendwann durch den Aufstand dazu kommen, sich zu befreien. Dann kommt ein Bürgerkrieg, also ein Bruderkrieg zwar quasi zwischen politischen Parteien der Kurden. Und vor allem vor diesem ganzen politischen Panorama spielt diese große Liebesgeschichte ab, die zwischen dieser Frau, eine tolle weibliche Figur, muss ich sagen, sind ja immer weibliche Figuren, die eine enorme Rolle spielen, die eigentlich so Schlüsselfiguren sind in den Büchern von Bahtiyar Ali. Sie sind immer ein bisschen kränkelnd. Im Granatapfelbaum war die Hauptfigur aus Glas, eine ganz zerbrechliche Figur, aber sie sind immer auch eine Art von Seherinnen. Also sie tragen auch immer das Wissen der Welt in sich. Sie wissen mehr als die männlichen Figuren meistens um sich herum. Sie verkörpern immer auch so etwas wie Hoffnung. Diese Susan, die ist auch, die hat viel mehr Bodenhaftung, finde ich. Die ist zwar kränkelnd und immer sehr blass, aber die hat auch ganz schöne Chuspe, finde ich. Also schon alleine mit der Tatsache, dass sie in dieser Kultur, die du beschrieben hast, sagt, also ich schicke diese drei Jungen jetzt auf eine Quest, die müssen diese Aufgabe lösen und dann entscheide ich sogar erst, ob ich einen heirate und wen ich von diesen drei heirate. Sowas hat es ja noch nie gegeben in dieser Stadt, in diesem Ort. Also die ist auch sehr tatkräftig, trotz all ihrer etwas zerbrechlichen Persona, die sie darstellt. Ja, und sie schickt diese drei Männer weg. Und sie schickt sie ja auch weg, weil sie, wie du gesagt hast, Ravesh, ihnen eine Erfahrung geben möchte, die Erfahrung der Welt. Und zwei von ihnen verändern sich tatsächlich durch den Blick auf das Fremde. Der dritte kehrt zurück, verbitterter als zuvor. Er ist sozusagen ein Stuben- und Nesthocker geblieben. Er verkörpert genau diesen Charakter, der sich durch nichts belehren lässt, den die Fremde eher noch verbockter macht und an seinen Traditionen haftend macht. Aber diese Susan schickt diese drei Männer ja auch weg, weil sie vor dem Krieg bewahren will. Also das ist auch eine weitere wunderbare Botschaft, nicht nur schaut bitte auf die Welt, ihr müsst das Leben kennenlernen und erst wer die Fremde erfahren hat, der weiß, was das Leben ist. Die zweite Botschaft ist ja auch, geht in die Welt, um den Krieg zu vermeiden. Sie schickt diese Männer weg, damit sie nicht in den Krieg hineingezogen werden, damit sie keine Krieger werden, weil sie das von Grund auf verachtet. Also das ist auch eine ganz humane und humanistische Botschaft, die dieser Roman in Figur von Susan mit sich bringt. Und eingedenk der Tatsache, dass Bahtiyar Ali selber ins Exil ging, in Deutschland ein Fremder war lange Zeit, fand ich das unglaublich, wie er dann, ich glaube, es ist in einem Gespräch mit Kameraden, uns sozusagen lesen lässt oder uns als LeserInnen sagt, erst wenn man das Fremde kennengelernt hat, dann weiß man sozusagen, wie die Welt ist. Man braucht das Fremde, damit man als Gesellschaft leben kann. Und das fand ich einen wirklich unglaublichen Blickwinkel, muss ich sagen. Dass er, der sicher auch als Autor, als Person sicher damit auch gerungen hat, dass er fremd war, dass er sozusagen das umzukehren wusste für sich, und dann am Ende sagen kann, einerseits, ich war und bin dieser Fremde, ihr müsst mit mir zurechtkommen, aber weil ich dieser Fremde bin, bin ich sozusagen auch für die deutsche Kultur eine Bereicherung. Und das fand ich wirklich einen ja, einen ganz großen Reichtum und auch sehr groß in diesem Buch. Mich hat das an vielen Stellen auch sehr berührt. Und wie du gesagt hast, Ravesh, es gibt sehr, sehr viele Sätze, die möchte man sich so wirklich in den Notizblock schreiben und jeden Tag sich das immer wieder vorlesen und herausholen und anderen Menschen auch ans Herz legen können.
Ja, es gibt auch noch einen Aspekt, den ich mir gemerkt habe, aus welchem Grund auch immer. Asrin sagt zu Saki Mahmud, ich glaube, Sausan schickt uns weg, nicht weil sie uns beschützen will, sondern weil sie Angst hat vor jedem Mann, der in dieser Stadt aufgewachsen ist. Und das ist sehr aussagekräftig.
Ja,
ich wollte ganz gerne nochmal auf den Umgang mit politischen Themen eingehen, weil ich den tatsächlich sehr bemerkenswert fand. Manchmal pflichtet das so ganz en passant ein und dann gibt es aber, wie ich finde, auch sehr starke und ausgeprägte politische Momente. Also beispielsweise, wenn Susan 1991 zwischen diesen Leichen in einem ehemaligen Foltergefängnis liegt. Ich finde ja den Umgang mit Gewalt und mit Krieg schon sehr interessant. Und bei ihm fällt mir immer nur ein, was er nicht macht. Also er ästhetisiert sie nicht, er schildert sie nicht kitschig, er wird nicht sentimental, sondern ich finde, er hat so einen ganz spezifischen Blick auf diese Vorgänge. Und wollte einfach so von euch wissen, ob ihr das ähnlich gelesen habt, ob ihr vielleicht diesen Blick besser beschreiben könnt als ich, mit irgendwelchen positiven Zuschreibungen und nicht nur mit dem, was er nicht macht.
Ja, also ich denke, dass ich ja einen ganz anderen Blick auf diese Geschehnisse habe, als Ravesh sie hat, weil er das ja miterlebt hat. Also vieles davon miterlebt hat. Und deswegen wahrscheinlich unsere Aussagen auch ganz andere sind dazu. Aber was ich von meinem Gefühl sagen kann, er sagt das so pur. Also es ist da nichts, es ist da kein Schleier davor, es ist kein Nebel, es ist, wie es ist. Und er hat, also das ist ja eine von Bachtias Größen, dass er so bildgewaltig ist. Und wirklich, mir geht es so bei seinen Büchern, dass man das riecht. Also man sieht es nicht nur, sondern man riecht es. Man kann die ganze Umgebung spüren. Natürlich wahrscheinlich nicht so. Also ich als diejenige, die nicht dort gewesen ist, nicht so, wie sie jemand spürt, der da dabei war. Aber das ist etwas, was, also dieses Pure, dieses Nebellose, dieses, ich kann es nicht anders beschreiben. Ich weiß nicht, ob das ist, was du gefühlt hast, Sonja, im Zusammenhang mit dieser Szene.
Also ich finde, das ist so was Pures. Das kommt dem schon sehr nah, wie ich das empfunden habe. Dieses einfach sagen, wie es ist und auch ohne. Also ich hatte nicht das Gefühl, da steckt eine Agenda dahinter.
Was mir so gut gefällt an Bachtias Werken, ich glaube nicht, dass er von diesen brutalen Szenen erzählt, um irgendwie einen Kick bei den Leserinnen und Lesern hervorzurufen oder irgendwie das Werk spannend zu machen. Vielmehr versucht Bachtiar, diese Ereignisse festzuhalten, mit dem Zweck, uns Kurden insbesondere in Erinnerung zu rufen oder in unser Bewusstsein zu rufen, was tatsächlich aus seiner Sicht passiert ist und warum sind diese Dinge passiert, warum haben wir uns so verhalten. Ich erinnere nur an diese Szene in diesem Hof, dieses roten Sicherheitsgebäude, wo die Kurdinnen und Kurden, die ganzen Beamten und Agenten umgebracht werden, gnadenlos. Das war damals für uns Kurden legitim. Und das hat niemand angesprochen. Es war irgendwie ein Gericht, das dort stattgefunden hat. Und das war in Ordnung, dass die Menschen dort an der Stelle umgebracht worden sind. Aber Bachtiar, und das hat, ich glaube, vorher niemand hat das so angesprochen. Er hat gesagt, nein, das, also für mich, der Roman spricht zu mir, sagt, nein, das, was wir begangen haben, war ein Verbrechen. Das war ein Massaker. Ja, wenn wir uns so verhalten, weiterhin so verhalten, dann kommen weitere Katastrophen auf uns zu. Und diese Szene ist für mich wunderschön, wie er beschreibt. Ja? Natürlich sagt er nicht klar und deutlich, das war ein Verbrechen, was wir dort gemacht haben. Aber literarisch wurde das nie verarbeitet von niemandem. Aus meiner Sicht, weiß ich nicht, vielleicht hat jemand darüber geschrieben. Und das hat wirklich danach, das hat katastrophale Folgen mit sich gebracht. Danach kam dann der kurdische Bürgerkrieg, blutigen Auseinandersetzungen zwischen diesen Parteien, die sind auch brutal aufeinander gegangen. Niemand wurde zur Rechenschaft gezogen. Niemand hat gesagt, das, was wir in diesem Hof gemacht haben, es war nicht in Ordnung. Das ist ein Massaker. Ja, so sehe ich das.
Also, wenn du das jetzt nochmal so beschreibst, zum einen bin ich total verblüfft, dass der Roman schon 2009 geschrieben ist. Also, zahlreiche Details daraus oder Elemente daraus scheinen mir sehr aktuell. Findet man heute in vielen anderen Teilen der Welt auch. Und das andere ist, es ist ja bekannt, dass Bahtiyar Ali in seiner Heimat ein Star ist. Und das andere ist aber, dass es doch auch viele Jahre sehr schwierig war, Dinge auszusprechen. Und wenn du jetzt sagst, er war also mit diesem Roman einer der ersten, der Dinge auch tatsächlich beim Namen genannt hat, ohne es so explizit herauszurufen mit dem erhobenen Zeigefinger. Wie war das möglich? Und wie ist dann so ein Buch, wenn du das weißt, auch angekommen in der kurdischen Welt?
Ich denke, alle seine Werke kommen sehr gut an. Also Bahtiyar genießt wirklich tatsächlich ein hohes Ansehen im kurdischsprachigen Raum. Es sind mehrere Positionen in der Sorani-sprachigen Literaturszene zu beobachten. Es sind wie überall die passionierte Leserschaft und mittlerweile gibt es auch eine etablierte Literaturkritik, bei der einige Literaturkennerinnen oder Schriftsteller, ich habe bis heute leider keine Frau noch gesehen in dieser Gruppe, die sich zusammentun und seine Werke analysieren und interpretieren. Und diese Rezensionen werden quasi in Form von Büchern in einem unabhängigen Verlag publiziert. Betonung auf unabhängig. Ja. Die ganzen Medien werden von den politischen Mächten beherrscht. Deshalb in einem unabhängigen Verlag. Und weiteres gibt es auch die akademische Szene. Also obwohl Bahtiyar Alis Werke auf dem Lehrplan oder der geisteswissenschaftlichen Fakultäten, aber auch in den Schulen nicht stehen, gibt es dennoch hin und wieder Studentinnen und Studenten, die ihre Masterarbeit oder Doktorarbeit über eines seiner Werke schreiben. Vor kurzem habe ich mit seinem Verleger in Süleymaniye gesprochen und er hat gemeint, Bahtiyar Ali ist weiterhin einer der meistgelesenen Schriftsteller. Und ich finde es erstaunlich, in einer Region, in der die Leserkultur kein Trend ist, dennoch so eine große Leserschaft zu haben. Ich kann keine Zahlen nennen, aber ich sehe hin und wieder Videoaufnahmen von Autogrammstunden. Vor 2 Jahren war Bahtiyar Ali in Kurdistan. Das macht er auch selten, leider. Und ein Bekannter von mir war dort und er hat gemeint, ich habe 4 Stunden warten müssen, bis ich ein Autogramm bekommen habe, weil die Warteschlange so lang war. Ja, also es kommt sehr gut an bei allen. Ich würde sagen, Bahtiyar Ali hat größte Leserschaft. Ja, es gibt auch eine verborgene Position in dieser paradoxen Region. In seiner Geburtsstadt Süleymaniye zum Beispiel bekommt man auf einer der Hauptstraßen ein großes Porträt von Bahtiyar Ali zu sehen, aber auch mit anderen bekannten Persönlichkeiten der Region. Und in der Hauptbibliothek zum Beispiel, in der Hauptbibliothek der Stadt, ist eine Statue von ihm aufgestellt. Aber in Wirklichkeit ist dieser Schriftsteller ein Dorn im Auge der herrschenden Mächte, der herrschenden Clans, um genauer zu sein. Nach außen wollen diese politischen Mächte der Bevölkerung zeigen, dass sie diesen Schriftsteller hochschätzen. Aber seine Stimme wird in Wahrheit von Machthabern, aber auch von Religionsgemeinschaften ungern gehört. Und diese Mächte haben mittlerweile verschiedene Methoden entwickelt, wie sie die kritischen Stimmen abdämpfen, was ihnen zum Glück nicht gelingt. Aber auf diese, wie sie diese, welche Methoden sie entwickelt haben, möchte ich nicht drauf eingehen.
Ich finde das aber jetzt total spannend. Also Soleimani ist ja hierzulande auch unter Slimani bekannt. Slimani ist eine UNESCO City of Literature. Ja. Und als Bachiali in Heidelberg, auch eine UNESCO City of Literature, dieses Jahr den Hildedomin-Preis für Literatur im Exil verliehen bekam, wurde diese Nachricht natürlich auch nach Slimani weitergegeben. Und die Reaktionen waren verhalten, wenn ich das mal so ausdeuten würde. Und das deckt sich jetzt mit dem, was du eben gesagt hast. Und der Versuch, SchriftstellerInnen einzugemeinden durch oder einzunorden durch äußerst dickes Lob, das ist ja eine bekannte Methode oder ein bekannter Versuch, Stimmen etwas stumm zu machen. Ja, mehr dazu auch nicht. Ich finde es weiterhin total verrückt, also dass ein Schriftsteller, der so viele Jahre jetzt schon in Deutschland lebt, also auch immer noch in dieser Sprache schreibt und immer noch seine Leserschaft so erreicht. Ich finde das auch extrem selten.
Ich würde jetzt gerne nochmal auf einen ganz anderen Aspekt zu sprechen kommen, nämlich, dass wir ihn hier lesen können. Das haben wir ja vor allem euch beiden zu verdanken. Und es gibt ja mehrere Dinge, die mir da aufgefallen sind. Das erste ist, dass ihr zu zweit seid. Und mich würde tatsächlich interessieren, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ihr ihn übersetzt und dann auch davon ausgehend, wie so eure Zusammenarbeit aussieht.
Ja, gekommen ist es dazu, dass Ravish und ich zuerst für Freunde, die sind Künstler, wir haben mit ihnen so, für sie so kleine Texte, also kurze Texte übersetzt und haben da festgestellt, dass uns das eigentlich Spaß macht, diese Übersetzungen zu machen. Und nebenher, also eigentlich parallel, habe ich immer wieder den Namen Bachtiar Ali gehört von Kurden, die ihn lesen konnten. Und ich bin prinzipiell, also ich bin, seitdem ich ein Kind bin, Leseratte. Ich habe alles verschlungen, was man nur verschlingen konnte und war wirklich sehr gespannt, mal ein Buch von ihm lesen zu können und bin dann auf die Suche gegangen und bin draufgekommen, dass es kein einziges Buch weder in englischer noch in deutscher Übersetzung gab von ihm. Und dann habe ich gesagt, ja, dann übersetzen wir doch eines der Bücher für mich. Einfach nur so, damit ich das lesen kann, dann übersetzen wir das doch. Und so kam es eigentlich dazu. Wir haben dann angefangen zu übersetzen, dann kam auch noch, Ravish hat dann mit Bachtiar Kontakt aufgenommen. Er hat dann auch entschieden, welches Buch wir übersetzen sollten. Und wir haben dann mit Bachtiar Kontakt aufgenommen und haben eigentlich nur gefragt, ob wir das Buch übersetzen können, ohne weiteren Hintergedanken. Und dann irgendwann so in der Hälfte der Übersetzung, wir haben das halt so nebenher gemacht, habe ich zu ihm gesagt, du, eigentlich ist es echt schade, das der deutschen Leserschaft vorzuenthalten, dieses Buch. Es war eben der letzte Granatapfel und das hat mich so gepackt, also diese Art der Sprache und das, was er erzählt hat, das hat mich so gefesselt. Und ich bin weit davon entfernt, beurteilen zu können, was gehört jetzt zur guten Literatur oder was gehört zur weniger guten Literatur. Das ist auch nicht mein Metier. Aber ich war auf jeden Fall total gefangen von dem Buch. Und dann sind die Dinge eigentlich so ihren Lauf gegangen. Dann haben wir haben das fertig übersetzt, haben dann auch uns auf Verlagssuche gemacht. Und also haben so ein paar Verlage durchgeschaut, die im Programm andere Autoren haben aus dem Orient oder andere kurdische Schriftsteller. Und dann ist unsere Wahl auf den Unionsverlag gefallen. Dem haben wir das Skript zugeschickt und Lucien Leites hat es genommen und verlegt.
Und macht ihr das immer noch so? Also ich stelle mir das so vor, Ravish übersetzt vom Kurdischen ins Deutsche und Ute, du guckst dir dann das an, was Ravish gemacht hat und oder wie, also wie macht ihr das? Also du sprichst ja kein Kurdisch, Ute,
nein,
oder?
Ich sprich kein Kurdisch. Wir haben zwei Versionen, auf die wir arbeiten. Das eine ist Ravish übersetzt, gibt mir den Text, schickt mir den Text, ich schaue ihn mir durch eigentlich ist meine Aufgabe, das in ein literarisches Deutsch zu übersetzen, beziehungsweise die eigentlich aus meiner Sicht noch spannendere und vielleicht auch wichtigere Aufgabe ist, Bilder zu übertragen. Und da geht's eben darum, mal zu schauen, was sehe ich? Gerade bei Bachtia, denke ich, ist das ganz besonders wichtig, weil er so bildhaft spricht. Was sehe ich? Verstehe ich das Bild? Kann ich's verstehen? Und auch die Frage, können das andere Deutschsprachige, also jetzt nicht Deutschsprachige, es geht jetzt nicht um die Sprache, sondern eigentlich um den Kulturkreis, in dem wir leben, können die das Bild verstehen? Und was braucht's noch, um dieses Bild verständlich zu machen? Das ist so meine Aufgabe. Oder auch Sprichwörter zu übersetzen. Und das war eben, also die eine Version, wie wir arbeiten, ist, dass ich seine Texte habe. Und anders haben wir auch gearbeitet, dass er direkt, also das Buch in der Hand, ich am Computer, er übersetzt das sprachlich jetzt ins Deutsche und ich schreibe das direkt auf und drehe währenddessen schon die Sätze um und frag gleich, wie funktioniert das? Mir fällt halt dann auf, was fehlt, um das Bild vollständig zu machen oder welches Wort muss ich einsetzen, um dieses Bild vollständig zu machen? Und ja, das ist eigentlich die Art und Weise, wie wir arbeiten.
Ich hätte dazu eine Frage an dich, Ute. Also, bitte. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber hast du dich dann dafür auch in sowas wie kurdische Kultur eingearbeitet?
Während der Arbeit, ja. Also wir haben ganz viel, Ravish hat mir dann ganz viel erzählt über eben seine Kultur. Bei Bachtia kommst du nicht aus. Also ich wollte auch gar nicht auskommen. Du kommst nicht aus, dich mit der Kultur zu beschäftigen. Und wenn es dann Bilder gab, die ich eben, wo ich mir gar nichts vorstellen habe können, dann habe ich nachgefragt. Ich habe eben entweder mit Ravish gesprochen oder auch mit anderen kurdischen Freunden die Möglichkeit gehabt, mich zu unterhalten und habe halt dann versucht, mir ein Bild zu machen und das auch einzufügen in das Bild, das ich bekommen habe durch die Texte. Also ich war in Irakisch-Kurdistan war ich nicht, aber in Türkisch-Kurdistan war ich. Das heißt, von dort habe ich zumindest mal einen Hauch eines Bildes gehabt.
Denn das ist ja wirklich immer auch die große Schwierigkeit, wenn ja aus Kulturen oder aus Sprachkulturen übersetzt wird, die eben doch anders ticken. Also natürlich tickt auch das Italienische oder das Französische anders als das Deutsche, aber ich glaube schon, je weiter weg man rückt, umso mehr muss man auch übersetzen, also über eine Brücke gehen. Denn das eine ist ja, diese fremden Bilder sollen ja nicht total deutsch werden. Wir wollen ja keine deutschen Sprichwörter hören, aber natürlich muss der deutsche Leser, die deutsche Leserin das Bild eben auch entschlüsseln können und damit auch eigene Assoziationen verbinden können, damit es kein totes Bild bleibt. Es muss ja einen Resonanzraum entwickeln, der an eigenes auch wieder andockt. Also deswegen frage ich nach, das ist ja immer sozusagen der Schlüssel, stelle ich mir zumindest vor, dass man eine Idee hat von sprachlichen Idiomen und von sprachlichen Charakteristika dessen, was man da ins Deutsche übertragen muss, damit das auf der anderen Seite stimmt.
Ja, damit es eigentlich jetzt dann im Deutschen stimmt oder genau, beziehungsweise mit dem übereinstimmt, was im Kurdischen in diesem Fall gesagt wurde. Also was wir halt immer wieder festgestellt haben, Deutsch ist eine sehr reiche Sprache, die aber auch sehr präzise angewendet werden muss. Und da ist sehr viel, aus meiner Sicht, sehr viel Fingerspitzengefühl notwendig und eben auch, ich denke schon, eine gewisse Liebe für diese Art der Sprache, wie Bachtia sie bringt. Also ich mag diesen Stil, dieses bildgewaltige, große und habe mich auch sehr oft dafür eingesetzt, dass jetzt genau diese Worte in dieser Art verwendet werden, auch wenn wir sie jetzt im Deutschen nicht so verwenden würden. Also in einem literarischen Deutsch, viele der Sätze würden ganz anders klingen. Und ich habe mir aber gedacht, nein, aber das macht genau Bach ja aus. Und dann ist es immer diese Gratwanderung, wie weit kann ich gehen? Ich habe nur mich selber als Maß gehabt eigentlich. Ich habe gesagt, ich kann das verstehen und ich kann das vertreten den anderen Deutschsprachigen gegenüber. Und das macht's eigentlich so spannend, aus einer Sprache und einer Kultur zu übersetzen, die so weit weg liegt und viele Dinge so anders ausdrückt oder wo der Autor viele Dinge so anders ausdrückt.
Ravish, wie empfindest du das? Also du beherrschst beide Sprachen. Könntest du das Wort benennen, den Unterschied zwischen der kurdischen, was das Kurdische als Sprache ausmacht, in Bezug eben auf literarischen Ausdruck im Vergleich zum Deutschen?
Naja, beide beherrschen, würde ich nicht sagen. Also ich komme aus einer Generation, in der die kurdische Sprache nicht so gepflegt wurde in manchen anderen Ländern. Ja, ich habe, wie ich in die Schule gegangen bin, habe ich gemerkt, dass die Sprache Arabisch ist. Es war in einer Zeit, wo in den Schulen nur auf Arabisch unterrichtet wurde. Also das heißt, du sprichst die ganze Zeit mit der Familie, mit Freunden, überall auf Kurdisch und dann kommst du in die Schule und ist auf einmal die Sprache Arabisch. Ja? Und bis zur 5. Klasse in Grundschule haben wir Arabisch gelernt, was sehr schwierig war für uns. Und dann gab es Verhandlungen zwischen den kurdischen Mächten und dem Regime. Dann wurde wieder mal in den Schulen auf Kurdisch unterrichtet. Also ich nenne meine Generation die verwirrte Generation jetzt auf sprachlicher Ebene. Und außerdem, für mich ist die größte Herausforderung die Zielsprache. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ich war bereits 24 Jahre alt, als ich anfing, Deutsch zu lernen. Und ich denke, jeder Mensch hat ein besseres Gespür für die eigene Muttersprache. Vielleicht sind meine Deutschkenntnisse ausreichend, um für staatliche Behörden oder Vereine oder dergleichen zu dolmetschen oder zu übersetzen. Da erlaube ich mir, ohne Bedenken, mich als Dolmetscher oder Übersetzer zu bezeichnen. Aber als literarischer Übersetzer, da bin ich ein bisschen zurückhaltend. Weil literarische Übersetzung hat eine ganz andere Ebene für mich, von der ich großen Respekt habe. Mir ist während der Übertragung ins Deutsche ständig bewusst, dass jede Rohübersetzung, die ich anfertige, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht fehlerfrei sein kann. Und ich merke es auch oft, dass es mir als Nicht-Muttersprachler sehr schwer fällt zu beurteilen, ob zum Beispiel die drei berühmten Begriffe wie Sinn, Stil und Wirkung adäquat in die Zielsprache übersetzt habe oder ob ich überhaupt den ästhetischen Wert, ja, weil jedes literarische Werk sollte einen ästhetischen Wert haben. Habe ich das wiedergegeben, ja oder nein? Ich sage oft nein. Oder ob ich Bachtiar Alis magischer oder poetischer Sprache in der Zielsprache wiedergegeben habe. Aber da kommt dann Ute zum Einsatz. Wir mussten bei den ersten Übersetzungen sehr lang, wie sie gesagt hat, sehr lang diskutieren, ob die Bilder, die bei mir entstehen oder entstanden sind, auch in der Zielsprache zu sehen oder zu spüren sind. Aber ich muss sagen, Uta hat sich sehr schnell und ganz gut in Bachtiar Alis Werke hineingefügt. Aus meiner Sicht kann sie auch mittlerweile Bachtiar Alis Ton gut treffen. Ja, und sie hat den Vorteil, dass sie Musikerin ist. Ja, auch Bachtiar Alis Weltanschauung ist kein Neuland mehr für sie, weil wir nicht nur mehrere Romane von ihm übersetzt haben, sondern auch mehrere Essays und auch zuletzt ein Theaterstück. Was ich noch dazu sagen möchte, unsere Übersetzung ist weiterhin eine sehr bescheidene Übersetzung, weil ich habe es beim Granatapfel gemerkt, bei der Lektoratarbeit, ja. Da wurde der Text auseinandergenommen, ja. Das muss man ganz ehrlich sagen, ja. Und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was ist hier los? Ja, aber ich würde sagen, wir haben eine gute Vorlage vorgelegt. Wir haben Bahtiyar Alis sanften Tonfall gut getroffen, dass der Lektor auch damit etwas anfangen kann. Außerdem war oder ist die Übersetzung aus dem Sorani ins Deutsche für uns beide ein Neuland. Übersetzerinnen und Übersetzer, die aus anderen Sprachen, zum Beispiel aus dem Arabischen, Türkischen oder aus dem Persischen ins Deutsche übersetzen, können leicht von vielleicht jahrhundertelange Übersetzungstradition profitieren. Aber wir konnten auf derartige Erfahrungen nicht zurückgreifen. Ich wage es zu behaupten, dass es bis zum Zeitpunkt unserer ersten Übersetzung, der letzte Granatapfel, keine einzige publizierte Romanübersetzung aus dem Sorani gegeben hat. Und um präziser zu sein, ich spreche von übersetzten Romane zeitgenössischer Autorinnen und Autoren. Das haben wir mit Vorsicht gemacht. Es war eine große Verantwortung der kurdischen Literatur gegenüber, Bahtiyar Ali gegenüber, überhaupt der Weltliteratur gegenüber. Man kann es nicht literarische Übersetzung so auf die leichte Schulter nehmen. Aber wer soll es machen? Es gibt keine professionelle deutschsprachige Übersetzerin und Übersetzer, die aus dem kurdischen Sorani übersetzen. Ich sage jetzt bewusst kurdisch Sorani, weil es steht auch auf dem Buch übersetzt aus dem kurdischen Sorani, weil wir, wenn nur kurdisch steht, dann werden wir wahrscheinlich Probleme kriegen. Es könnte den Eindruck erwecken, wir würden Anspruch auf mit kurdisch Sorani auf, also Standardsprache erheben.
Also, dass du sagst, du wagst dich nicht literarischer Übersetzer zu nennen, das finde ich jetzt eine Bescheidenheit, die dich ehrt, aber die ich doch auch sehr erstaunlich finde angesichts des unglaublichen Unterfangens, das Werk von ausgerechnet Bahtiyar Ali ins Deutsche zu übersetzen. Ja. Und ich kann dazu auch eine lustige Anekdote beitragen, weil ich habe einen Teil der Rohfassung der ersten Übersetzung gesehen, durch Zufall habe ich das in die Hände bekommen oder aus bestimmten Umständen. Und das war in einer Jury, die damals auch über Übersetzungsförderungsgelder entschieden hat. Und wir haben diesen Ausschnitt des letzten Granatapfels geprüft. Und das ist wirklich viele Jahre her, aber ich erinnere mich, wir wussten, hier muss wirklich noch Hand angelegt werden. Aber wir wussten eins alle, unisono auch, hier ist ein Rohdiamant in unseren Händen, der unbedingt, unbedingt als Buch das Licht der Welt erblicken muss. Und wir waren wirklich alle verblüfft, als wir dann das fertige Buch gesehen haben. Und ich dachte, wow, das Lektorat hat hier wirklich, wirklich, wirklich Hand angelegt. Es war fast nicht wiederzuerkennen. Das war auch etwas, was ich ganz unfassbar fand. Ihr habt das große Verdienst, dass ihr eine Sprache, zu einer literarischen Sprache auf dem deutschen Buchmarkt gemacht habt, das kurdische Sorani, und diesen Autor auch entdeckt habt für den deutschen Buchmarkt, auch für den deutschen Buchmarkt.
Das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich habe aber tatsächlich noch zwei Fragen vorher. Und das eine ist, arbeitet ihr immer mit demselben Lektor oder derselben Lektorin zusammen?
Nein, aber sie sind immer, also es war bei den, ich weiß jetzt nicht, bei den ersten drei Romanen, glaube ich, oder sogar den ersten vier Büchern, da waren die Essays auch dabei, war es Lucia Leites, der das Lektorat übernommen hat. Und ein Buch, Ravish, hilf mir ein bisschen, das war Die Herrin der Vögel, oder? Da hat Hans-Ulrich Müller-Schwefe.
Ja, mein Onkel, den der Wind mitnahm, und jetzt Die Herrin der Vögel. Hans-Ulrich,
danke, ja, Müller-Schwefe lektoriert. Ich glaube, beim Onkel, den er Wind mitnahm, haben sie noch beide. Ich glaube, das war noch so ein bisschen Co-Produktion.
Bei Lucia weiß man nicht, der schaut immer so Zum Schluss schaut er immer nach, ob alles in Ordnung ist.
Und die zweite Frage bezieht sich auf diesen Aspekt Muttersprache also übersetzen in die Muttersprache, weil ich da auch erst kürzlich in einem ganz anderen Zusammenhang drüber nachgedacht habe. Würdet ihr da, seht ihr das als einen Vorteil, dass man, wenn man von Muttersprache in Muttersprache oder zumindest in die Muttersprache übersetzt?
Also ich denke schon, dass das ein Vorteil ist, weil ich natürlich als Muttersprachliche, also Tschawisch geht muttersprachlich mit der Ausgangssprache ganz anders um, wäre es meine Zielsprache, also die Zielsprache, also die, aus der ich übersetze, wenn ich jetzt muttersprachlich Deutsch bin, und ich gehe dafür mit der Zielsprache ganz anders um, weil es meine Muttersprache ist und habe natürlich, das macht es ja aus. Er kann mit dem Kurdischen weit besser umgehen und ich gehe dafür mit dem Deutschen anders um.
Ja, ich tue mir natürlich sehr schwer, obwohl ich jetzt seit 28 Jahren in Österreich lebe, Translation, Kommunikation mit Bachelor abgeschlossen, habe heute noch Schwierigkeiten. Ich muss sehr lang überlegen, bis ich einen Satz irgendwie übersetzt habe. Und wir dürfen auch den Entwicklungsstand zwischen den beiden Sprachen nicht vergessen. Die deutsche Sprache im Gegensatz zu Sorani und zu allen kurdischen Sprachen einen ganz anderen Entwicklungsstand. Die deutsche Sprache hat sich frei und natürlich über Jahrhunderte entwickeln können. Im deutschsprachigen Raum wurden große Fortschritte in allen Bereichen erzielt und mit jedem Fortschritt entwickelt sich auch die Sprache mit. Was ich hier sagen will, ich habe manchmal auch Schwierigkeiten mit der Muttersprache, weil sie sich nicht frei entwickeln konnte. Wenn Sprachen wie die kurdischen per Gesetz verboten werden oder von Staaten, in denen Kurden leben, unter verschärfter Beobachtung stehen, kann kaum von der Entfaltung gesprochen werden. Und und ich bewundere trotzdem die kurdischen Autorinnen und Autoren sehr, weil ihnen steht eine Sprache zur Verfügung, mit der nicht ausreichend experimentiert wurde. Sie haben trotz dieser Umstände, ich würde sagen, hochwertige literarische Werke geschaffen.
Ja, das war wieder ein wunderbares Schlusswort und ich bedanke mich sehr bei euch für dieses tolle Gespräch. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und fand es wirklich sehr interessant.
Sehr gerne.
Danke.
Vielen Dank an dich und an euch.
Und das war jetzt die letzte Folge der vom DÜV geförderten Staffel und wir hoffen, dass es irgendwie weitergeht mit diesem Podcast und deswegen möchte ich mich aber an dieser Stelle bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal sehr herzlich bedanken und da gute Abrufzahlen immer ein gutes Argument für eine Fortsetzung sind, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt, wenn ihr diesen Podcast empfehlt, ihn bewertet, ihn bekannter macht. Und für Kommentare, Feedback, Fragen und Wünsche erreicht ihr uns weiterhin unter litprom@buchmesse.de und all diese Informationen stehen natürlich auch in den Shownotes. Dieser Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds. Bis dann!